Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Freitagvormittag auf dem Eis. Dienstag auf Mittwoch zur Nacht. Die Erde bebt auf Haiti. Das Epizentrum des Bebens ist nur 20 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince weg. Meldungen und Bilder von dem Inselstaat nach dem Beben, die gehen einem nach. Es ist ein Thema, sei es im Bus, auf dem Schulhausplatz, in der Kantine und auch bei uns im Treffpunkt. Wir fragen nach der aktuellen Situation auf Haiti und wie wir mithelfen können, das Leid der Betroffenen wenigstens ein bisschen zu lindern. Den Hauptfokus im Treffpunkt setzen wir aber auf das unheimliche Naturphänomen Erdbeben. Wie es entsteht und was da unter der Erde eigentlich passiert, über das reden wir mit einem Seismolog, einem Erdbebenspezialist also. Der Treffpunkt Freitagvormittag mit der Ladina Spiess. Das ist der Treffpunkt auf DRS1, 11 Minuten ab 9 ist es. Es ist eine wirklich schreckliche Schätzung, die man hört, 50'000 Menschen sollen beim Erdbeben auf Haiti ums Leben gekommen sein. Aber genau das weiss man immer noch nicht, noch immer sind die Informationen eher dünn. In der Schweiz kommen die Informationen zusammen im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Dort hat man gestern dann entschieden, nebst den Leuten, die von der Schweiz aus schon drinnen sind, nochmal eine Gruppe Schweizer auf Haiti zu schicken, 18 Spezialisten, die jetzt, wenn alles gut gegangen ist, sollten unterwegs sein. Am Telefon habe ich Hans-Peter Lenz. Er ist für die humanitäre Hilfe koordiniert von der Schweiz aus der Einsatz auf Haiti. Guten Morgen, Herr Lenz.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Was wissen Sie jetzt in dem Moment über die Lage auf Haiti?
Ja, also ich denke, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Bilder oder sehen die Bilder im Fernsehen und wir haben, wie der vorhin gesagt hat, nicht sehr viel mehr Informationen. Es ist eine sehr schwierige Situation vor Ort. Die Leute sind verzweifelt. Sie sehen sich mit unheimlichen Problemen konfrontiert. Einerseits suchen sie ja immer Angehörige, was sie vermissen, was sie nicht finden. Sie sind nicht in der Lage und wissen nicht, was sie mit all diesen Toten sollen machen, die sich am Strassenrand aufbäumen. Es hat kaum Vorräte. Trinkwasser ist ein grosses Problem. 7 von 8 Spitälern sind zerstört oder beschädigt und all die Verletzten können nur ganz knapp oder kaum versorgt werden. Das ist ein Rennen gegen die Zeit im Moment und alle Akteure, die heute vor Ort bereit sind oder die Absicht haben, vor Ort zu gehen, sehen sich vor ganz grossen Herausforderungen.
Eine Gruppe aus der Schweiz ist schon da, die ein bisschen vorsortiert. Wo kann man überhaupt helfen? Jetzt schickt die Schweiz noch mehr Hilfe. 18 Spezialisten sind unterwegs auf Haiti. Was könnten die schlussendlich in dem Chaos, wie sie es jetzt gerade beschrieben haben, ausrichten?
Also das wird eine sehr punktuelle Hilfe natürlich, aber eine wichtige Unterstützung. Wir haben vor allem 3 Felder identifiziert und unsere Leute haben das vor Ort auch bestätigt. Es gibt einen grossen Bedarf an Chirurgenteams, an medizinischer Versorgung. Dort wollen wir jetzt eine Unterstützung leisten. Einerseits im Albert-Schweizer-Spital, allerdings 100 Kilometer weg von Port-au-Prince, aber unbeschädigt und benutzbar. Das wollen wir verstärken. Mit dem Spital haben wir schon länger zusammengearbeitet, schon vor der Katastrophe. Und wir wollen im Trinkwasserbereich, das ist der 2. Bereich, wollen wir tätig sein. Dort haben wir auch Beziehung schon bereits vor der Katastrophe gehabt mit einem Schweizer, wo dort Trinkwasser zubereitet und in grossen Mengen für Hunderttausende von Leuten schon vor der Katastrophe hat Trinkwasser aufbereitet und das verteilt. Wir wollen ihn unterstützen in seinen Bemühungen und sein Netzwerk auch nutzen für unsere Aktivitäten. Die Spezialisten in diesem Bereich werden vor allem auch schauen, wie die Hygienesituation, die Abwasserproblematik kann angegangen werden. Und wir haben nachher ein drittes Team, das sich vor allem dem Thema Shelter, Unterkunft anschaut. Das ist im Moment vielleicht nicht so dramatisch, weil die Temperaturen hoch sind, 30 Grad über 30 Tage am Tag, weit über 20 Grad in Nacht. Aber immerhin, die Leute sind vor dem Nichts, sind vor aussen und dort muss relativ schnell jetzt so eine Lösung gefunden werden, wo die Leute untergebracht werden können, dass sie wieder in menschenwürdigen Bedingungen ein Dach über dem Kopf haben.
Jetzt die Schweizer, die auf Haiti schon sind, von euch geschickt worden, die Nächsten, die unterwegs sind, wenn die Bilder sehen, die wir im Fernsehen sehen, wenn das so nahe kommt, sind die dem überhaupt gewachsen? Also kann man sich auf so etwas vorbereiten?
Das sind sehr erfahrene Leute, die in anderen Katastrophen bereits schon im Einsatz waren. Erdbeben Pakistan, Tsunami, Erdbeben Gujarat und so weiter. Wir haben schon geschaut, und das muss man immer schauen bei solchen Katastrophen, in einem solchen Ausmaß, dass es Leute sind, die dem psychisch und physisch gewachsen sind. Wir hoffen, dass wir eine gute Wahl können treffen können. Wir haben noch viel, viel mehr Interessenten, die absolut auch in der Lage wären, dort eine Hilfe können zu leisten und auch eine grosse Erfahrung haben. Im Moment ist das so ein bisschen das Limit, also die Anzahl. Mittlerweile sind es dort 30, die vor Ort sind, die wir auch können verwalten und führen. Das ist im Moment natürlich relativ schwierig. Die Leute vor Ort können nicht miteinander kommunizieren, wenn jemand am Punkt A ist und der andere am Punkt B. Das Kommunikationsnetz ist nicht intakt. All die Mobiles, die vorher bestens funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Wir haben nur die Möglichkeit, mit Satellitentelefon ins Gebiet zu kommunizieren. Das macht die Situation für unsere Equipe, aber natürlich auch für die ganze Koordination, für die internationale Koordination unheimlich schwierig.
Aber es ist jemand zuständig, der das koordiniert. Nicht, dass jedes Land kommt und ich sage jetzt mit ein paar Leuten und ein bisschen schaut, wo man etwas helfen kann, sondern das wird schon miteinander abgesprochen, auch unter den Staaten.
Das ist so. Das haben wir von Zentrale zu Zentrale haben wir Kontakte. Wir sprechen uns mit Deutschland, mit Österreich, mit anderen Partnerstaaten ab, wo wir auch sonst zusammen arbeiten. Vor Ort ist es so, dass eine sogenannte UNDAC-Mission vor Ort ist. Die hat die Aufgabe, das heisst die United Nations Disaster Assessment Coordination, die hat die Aufgabe, Assessments zu machen und zu koordinieren, die internationale Hilfe zu koordinieren. Das ist ein UNO-Team. Dort haben wir übrigens auch einen Schweizer drauf, einen Kollegen und Spezialist auf diesem Gebiet. Der hat uns auch schon berichten können, dass sie selber auch Mühe haben, vor Ort sich zu bewegen. Wir haben jetzt heute entschieden, dass wir das Team unterstützen mit Helikopter, dass sie auch in die entlegenen Gebiete, wir sehen nur Bilder von Port-au-Prince, aber das Epizentrum ist südlich von Port-au-Prince, in einem Gebiet, das Städte hat mit 30, mit 50.000 Einwohnern, und von diesen Städten und von diesen Gebieten wissen wir überhaupt noch nichts. Also es geht jetzt darum, sich einen Überblick zu verschaffen, und da versucht die Schweiz eben mit so Personen, die wichtig sind, aber auch mit Helikopter und finanzieller Unterstützung, seinen Beitrag zu leisten.
Und das ist ja genau das Schwierige, oder? Die UNO ist auch betroffen, es sind Spitäler betroffen, Hilfsmannschaften, die eigentlich sonst sofort helfen könnten, sind ebenfalls betroffen, weil das Erdbeben eben die Port-au-Prince, also die Hauptstadt, getroffen hat. Herr Lenz, noch als Abschluss, was wissen Sie über die 150 Schweizerinnen und Schweizer, die auf Haiti leben?
Ja, also es sind ja nicht nur die 150 Schweizer, es hat auch noch Touristen vor Ort gehabt. Ich habe jetzt von den Kollegen von der politischen Abteilung 6, konsularischen Schutz, habe ich die neuesten Zahlen gerade bekommen. Es sind 108 Schweizer, wo man in Haiti weiss. Davon haben 87, also rund die Hälfte, haben kontaktiert werden. Die sind wohlauf, ihnen geht's gut. Die andere Hälfte hat man noch nicht kontaktieren. Die Botschaft versucht weiterhin intensiv, die Schweizer vor Ort zu erreichen, auch physisch, also zu Fuß und mit Motorrädern. Aber das wird schwierig sein, und wir wissen so, dass die Schweizer, wenn es ihnen gut geht, was wir alle hoffen, eben auch kaum Möglichkeiten haben, sich bemerkbar zu machen und sich zu melden. Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass auch Schweizer betroffen sein von dieser Katastrophe. Das können wir nicht ausschließen, aber hoffen tun wir es natürlich nicht. Und die Leute vor Ort werden versuchen, Botschaft und Botschaftsangestellte, die Schweizer vor Ort zu lokalisieren und mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
Danke vielmals, Hans-Peter Lenz, für die Informationen, und vor allem alles Gute Ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf
Vielen
heute.
Dank. Ich würde das gerne weiterleiten.
Danke. Der Hans-Peter Lenz war das von der humanitären Hilfe. Er koordiniert von der Schweiz aus die ganze Hilfe, die von der Schweiz herkommt, auf Haiti. Helfen können nicht nur die Leute vor Ort, die jetzt runtergeflogen sind, die 30 Spezialisten. Helfen können es auch sie. Wie, das sagen wir Ihnen in ein paar Minuten hier im Treffpunkt. der Treffpunkt auf DRS1. Das, was passiert auf Haiti, das bewegt all die Bilder und Meldungen, die wir hier in der Schweiz auch überkommen. Das geht nach. Wir haben vorher vom Hans-Peter Lenz gehört, der die Hilfe der Schweiz aus koordiniert auf Haiti, wie die Situation ist. Und das muss wirklich Chaos pur sein. Bei mir im Studio ist jetzt Priska Spöri. Sie ist Koordinatorin der Glückskette. Und wenn wir Glückskette sagen, dann sind plötzlich wir alle gefragt und nicht einfach nur die Leute, die runtergehen, helfen, wie die 30 Schweizerinnen und Schweizer. Glückskette sammelt, Priska Spöri, vielleicht gerade mal als ersten Überblick, wie viel Geld ist schon zusammengekommen für die Menschen auf Haiti?
Ja, also wir sind schon nahe bei 1 Million. Ich glaube, die Leute sind sehr, sehr betroffen von diesen Bildern und Nachrichten, die sie hören. Und da möchten wir ja auch können helfen. Und für viele ist das dann die Möglichkeit, zu sagen, da muss man helfen, da helfe ich jetzt.
Und die Möglichkeit ist über das Postgirokonto 10 15.000-6. Das können wir, glaube ich, nicht genug sagen. Jetzt einmal der Ablauf. Wie geht das bei euch bei der Glückskette? Ihr kommt die Meldung über, da ist ein Erdbeben, es ist ein schweres Erdbeben, Hilfe ist dringend nötig. Was geht da ab bei euch bei der Glückskette?
Also wir nehmen als erstes gerade Kontakt auf mit unseren Partnerhilfswerken hier in der Schweiz. Wir arbeiten mit 30 Hilfswerken zusammen. Das haben wir am Mittwoch auch gerade sofort gemacht. Wir haben da so ein Grüppli, wo vor allem humanitäre Hilfe leistet. Und da haben wir dann gemerkt, dass wir also 15 Hilfswerke haben, die schon vor Ort sind. Es ist ja ein Land, das immer wieder betroffen war. Es ist ein Land, wo zum Teil Hilfswerke seit 40 Jahren arbeiten. Und ja, 15 Hilfswerke sind vor Ort, dann haben wir können sagen, da ist es wirklich möglich, dass wir, wenn wir Geld sammeln, dass wir das auch einsetzen. Das ist auch die Voraussetzung, dass wir dann wirklich aktiv werden, weil wenn wir niemanden vor Ort haben, bringt es nichts, da gibt es andere, die dann vor Ort sind. Aber jetzt da Haiti ist in dem Sinn der Glücksfall, dass es eigentlich Leute vor Ort hat. Das Problem ist jetzt im Moment, das haben wir vorher auch gehört, eben die Helfer sind selber betroffen. Mhm. Und da haben wir dann von den Hilfswerken jetzt gehört, die haben natürlich auch versucht, ihre Leute, ihre Mitarbeiter, ihre lokalen Mitarbeiter zu erreichen. Und da kommen jetzt langsam Nachrichten rein. Also per Internet ist zum Teil mehr möglich gewesen als per Telefon. Es hat sogar ein Hilfswerk gehabt, wo gesagt haben, sie haben ihre Mitarbeiter dann am Fernsehen gesehen, bei einer amerikanischen Nachrichtengesellschaft. Weil per Telefon haben sie nicht erreicht, aber so haben sie dann gewusst, ah, der lebt ja noch, oder? Es kommen jetzt E-Mails von Mitarbeitern, die sagen, hey, ich lebe dann noch. Und ja, jetzt sind die Kontakte da, zum Teil über Internet-Telefon, wo man kann fragen. Und da muss man jetzt schauen, wer ist überhaupt operationell tätig vor Ort, wer kann etwas machen. Aber da ist auch schon die Rückmeldung gekommen, dass Wolldecken vorhanden sind, dass Lebensmittel vorhanden sind. Und ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, wie der Herr Lenz vorher gesagt hat, Wasser für die Leute, eigentlich vor Lebensmitteln, noch Wasser ist wichtig und dann eben medizinische Versorgung eigentlich noch vor dem Obdach.
Jetzt gibt es nächsten Donnerstag am 21. Januar einen nationalen Sammeltag, den die Glückskette organisiert. Was heisst das jetzt für uns?
Ja, das heisst, dass Telefonleitungen werden offen sein. Es ist möglich, sehr schnell, sehr einfach zu spenden. Und das ist dann von morgen um 6 Uhr bis zur Nacht um 12 Uhr haben wir Freiwillige in der ganzen Schweiz, die Telefon entgegennehmen, mitspenden. Das haben wir das letzte Mal erst gerade im Herbst gemacht für Asien. Dort hat es ja auch Erdbeben und Überschwemmungen gegeben. Also das ist so ein bisschen ein normaler Glückskette-Sammeltag, wo wir das Geld, das nachher für die Nothilfe, aber eben auch für den Wiederaufbau, man muss ja das Ganze nachher einen Wiederaufbau dann eingesetzt wird.
Und an dem Donnerstag ist dann auch der Treffpunkt, wo es um Haiti geht, von den Menschen, die man berichtet und hoffentlich bis dann auch bessere Kommunikationsmöglichkeiten haben auf Haiti und unter Umständen mit Leuten können reden, die dann vor Ort sind. Nationaler Sammeltag, also nächsten Donnerstag. 15 Hilfswerke, die vor Ort sind, die ihr zusammenarbeitet, Partnerhilfswerke. Wer kommt denn jetzt zuerst Geld über von denen?
Ja, also jetzt ist schon mal Geld gesprochen worden für die Nothilfe und die Hilfswerke haben ja selber auch Geld und Fonds, die sie können benutzen. Es geht dann wirklich vor allem darum, wenn sie Projekte haben, wenn sie sehen, wo sind jetzt Probleme, dann tun sie die Projekte bei uns einreichen und dann wird nicht so nach Gießkannenprinzip verteilt, sondern wirklich nach Projekt. Da sind wir dann auch in der Verantwortung gegenüber den Spendern, dass wir schauen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird und nachher auch immer wieder kontrollieren, ist das so, wie das abgemacht worden ist.
Danke vielmals, Priska Spörri. Sie ist Koordinatorin von der Glückskette und am nächsten Donnerstag, das müssen Sie sich rot in die Agenda schreiben, ist der nationale Sammeltag. Auch hier auf DRS1 berichten wir dann den ganzen Tag über Haiti und die Glückskette-Aktion. Aber Sie müssen nicht bis am Donnerstag warten, um Geld zu spenden. Das Konto ist 10-15.000-6. Danke vielmals für jede Spende. Ein Erdbeben wie zu Haiti, das hat auch eine gewisse Faszination vom Naturphänomen her. Es ist unglaublich, was da passiert in der Erde. Und wenn wir es auch nicht ganz nachvollziehen können, was da abgeht und warum das so unglaubliche Schäden gibt, der Seismolog kann uns das erklären, geht als nächstes bei uns im Treffpunkt.
Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera, sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. There's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo poi, di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta. L'emozione che ci sta. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Più che puoi, afferra questa vita e stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi.
Tragödie in Haiti bewegt und wir möchten gerne mehr erfahren über Erdbeben. Was passiert da überhaupt mit unserer Erde, wenn es bebt? Der Donat Fäh ist Seismologe, arbeitet beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich und ist unser nächster Gast. Guten Tag, Herr Fäh.
Grüezi miteinander.
Herr Fäh, um Sie mal so ein bisschen als Seismologe für uns Laien zusammenzufassen, was passiert eigentlich bei einem Erdbeben?
Gut, vielleicht muss man anfangen, dass so unheimlich und schrecklich so ein Erdbeben kann sein, wissen wir in der Seismologie ziemlich gut, wie die entstehen. Wir wissen auch, wo das entstehen könnte, wie häufig das die auftreten. Und wir können auch die Auswirkungen abschätzen von einem so einem Erdbeben. Was wir nicht sagen können, ist, zu welchem Zeitpunkt das die auftreten. So, das ist ja unser Problem, das wir haben.
Und wieso könnt ihr sagen, wie es entsteht, beziehungsweise wo das es könnte sein?
Gut, wir haben gute Modelle, wie die Erde funktioniert. Oder? Mit der Erdoberfläche hat man die Erdkruste, die ist zwischen 5 und 50 Kilometer mächtig. Und die Erdkruste besteht aus Erdplatten und die werden angetrieben durch den Erdmantel, der ein plastisches Medium ist, das eine Konvektion hat. Das heisst, die Erdplatten gehen aufeinander zu oder voneinander weg. Mhm. Und die Bewegung ist so 1 mm pro Jahr bis mehrere Zentimeter pro Jahr, wo die Platten aufeinander zugehen. Und das tut Spannungen aufbauen. Und die Spannungen werden immer grösser und grösser und zu einem gewissen Zeitpunkt muss man dann die Spannung sich entladen. Man nennt das zum Beispiel einen Zyklus von einem gewissen Bruch, dass der aufgeladen wird und dann einfach durch ein Erdbeben wieder mal entladen werden.
Was passiert denn genau im Erdinneren bei so einem Erdbeben? Also Sie haben jetzt gesagt, eben die Platten, die aufeinander zukommen, irgendwann gibt es den Druck. Aber was passiert unten dran?
Unten dran, sie haben so eben zwei grosse Blöcke, die aufeinander zukommen, mit den so Schwächezonen, das sind eben die Brüche. Mhm. Die Platten, die zwei Blöcke können aufeinander zu. Es wird Spannung angebaut, aufgebaut, da können Sie selber ausprobieren, wenn Sie zum Beispiel an einem Blatt ziehen, irgendwann kommt es zum Riss. Mhm. Und der Rissvorgang, der läuft dann an einem Punkt, startet da und breitet sich entlang von dieser Schwächezone den Bruch aus, über mehrere Kilometer oder so. In grossen Erdbeben auch über hunderte von Kilometern. Und der Bruchvorgang, das ist eine Verschiebung zwischen diesen zwei Blöcken. Ja. Und die Verschiebung führt dazu, dass Energie freigesetzt wird. Und die Freigabe von Energie erfolgt hauptsächlich über seismische Wellen, die abgestrahlt werden. Und das ist dann das, was wir an der Erdoberfläche spüren, die seismischen Wellen, die ankommen.
Ist denn das die Temperatur, die das ausmacht auch?
Ja, die Temperatur nimmt schon zu mit dem Meer in der Erde rein. Und zwar haben wir eben die Erdkruste, die ist brüchig und Temperatur nimmt zu und dann im Erdmantel ist die Temperatur so hoch, dass man ein plastisches Medium hat. Also da könnte kein Erdbeben mehr entstehen, weil einfach Deformation kann aufgefangen werden durch Materialdeformation. Das geht in der Erdkruste eben nicht.
Das ist ein komplexer Vorgang, so ein Erdbeben. Sie als Seismologe beobachtet das sicher auch mit einer gewissen Faszination. Die Schäden, die es nachher gibt, das ist unglaublich. Jetzt eben gerade auch auf Haiti, was man da für Bilder sieht und wie man sieht, dass einfach Menschen ihr Zuhause verlieren. Jetzt redet man ja immer von einer Richterskala in den Medien. Man heisst, das ist ein Erdbeben auf der Richterskala so und so. Was heisst das eigentlich?
Gut, vielleicht muss ich noch etwas sagen zu der Faszination. Also wir sind eigentlich nicht, wir arbeiten nicht auf dem Gebiet wegen der Faszination, sondern wir arbeiten vor allem ich und meine Gruppe, die arbeiten die sogenannte Prävention. Also wir probieren wirklich solche Sachen voraus zu modellieren und dann auch da umzusetzen in Baunormen oder in Vorschriften und auch um die Leute und vor allem Politiker sensibilisieren. Also Faszination ist ein bisschen beschränkt und wir sind dann auch sehr betroffen, wenn so etwas passiert, vor allem wenn so grosse Schäden auftauchen. Da wissen wir, dass wir als Gesellschaft versagt haben. Und auch eben die Seismologie hat auch im Zeiten versagt, um eigentlich die Grundlagen und auch den nötigen Druck zu machen, damit wirklich etwas passiert in den Bauvorschriften und in der Raumplanung.
Das meinen Sie mit der Gesellschaft hat versagt, weil man eben Raumplanung, Bauvorschriften und so nicht eingehalten hat?
Nein, da hat man nicht eingehalten.
Ist natürlich schon auch noch anders in so einem armen Land wie Haiti und der Schweiz, oder?
Das ist generell ein Problem und vor allem ist ja Haiti, wenn man die Gefährdungskarte anschaut, ist ja eigentlich das Gefährdungsniveau nicht so hoch, sondern ist ähnlich, wie wir zum Beispiel im Wallis haben, in der Schweiz. Also das ist eben, dann ist eine Frage von der Prioritätensetzung.
Auf das kommen wir dann noch in der zweiten Stunde. Ja. Haben wir auch noch einen Bauingenieur zu Gast und werden da Sie auch noch mal involvieren, wie das aussieht. Jetzt noch mal zur Frage wegen dieser Richterskala.
Ja, es gibt Messungen, oder? Die Richterskala, das ist die sogenannte Magnitude. Es gibt verschiedene Magnitudenskalen und die Magnitude beschreibt eigentlich den Erdbebenherd. Und zwar, wie viel Energie das am Erdbebenherd abgestrahlt wird. Und dann gibt's noch ein zweites Mass, das ist die sogenannte makroseismische Intensität. Und die beschreibt die Auswirkungen in einer Stadt. Oder die Auswirkungen auf Menschen, Gebäude und Natur. Und die Skalen tun wir nicht miteinander vermischen.
Und warum heisst sie Richterskala, die andere Skala?
Also, die ist vor allem, weil die ist entwickelt worden, sagen wir, in den 30er Jahren vom 20. Jahrhundert. Und einer von den Forschern, der die entwickelt hat, das war der Herr Richter, der andere war der Herr Gutenberg. Und darum hat die Skala den Namen bekommen nach dem Herrn Richter.
Also gut, Magnitudeskala gleich Richterskala. Und die andere Skala ist die Intensität, die man ja eigentlich erst nach dem Erdbeben kann sehen kann. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann zum Beispiel die Richterskala oder eben die Magnitudeskala sehr hoch sein, in einer Wüste, sage ich jetzt, aber die Intensität sehr klein, weil es ja keine Häuser und keine Bevölkerung und fast kein Tier hat. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir unterscheiden zwischen der Gefährdung. Die Gefährdung ist vor allem eben, dass ein Erdbeben auftritt und die Bodenbewegung, die sich erzeugen. Und dann ist eben das Risiko. Das Risiko ist dann die Gefährdung, mal die akkumulierten Werte oder die Menschen, die dort wohnen, mal die Verletzbarkeit von der ganzen Struktur. Also das haben sie in der Wüste, wo man sehr hohe Gefährdung hat, sehr grosse Erdbeben und es passiert nichts. Oder man hat wirklich Gebiete mit einer hohen Akkumulation von Werten, die verletzbar sind, wie zum Beispiel Haiti oder wie bei uns die grossen Städte, wo dann auch das Risiko sehr hoch ist, aber das Gefährdungsniveau mittel kann sein.
Intensität ist eine Skala, jetzt muss ich mit dem Richter aufhören, ist eine Skala von 1 bis 12. Was denken Sie, was ist es jetzt Haiti?
Also 1 heisst, das ist gar nicht verspürt worden, 12 ist die komplette Zerstörung, vor allem auch von der ganzen Topografie und so. Mhm. Da haben wir gesehen, dass wahrscheinlich da von Stadtteil zu Stadtteil wird variieren, weil da kommt dann auch darauf an, wie ein guter Untergrund ist in diesen Stadtteilen. Ich würde schätzen, von den Auswirkungen hat man zwischen Intensität 8 und Intensität 9 zu Port-au-Prince. Und vor allem in der Nähe vom Bruch hat man auch Gebiete, wo Intensität 10 erreicht sind. Das heisst, jetzt umgesetzt, Intensität 8 heisst, dass vereinzelt schlecht gebaute Häuser zusammenbrechen können. Intensität 9 heisst, dass auch sagen wir, gut gebaute Häuser können betroffen sein, aber nicht zusammenfallen. Und die Intensität 10, das ist dann, dass etwa, sagen wir, 20-30% der Gebäude einstürzen.
Jetzt redet man vielmal auch von Nachbeben, nach einem Erdbeben. Was ist denn das? Also ist denn noch nicht genug passiert auf der Erdoberfläche und unten dran, dass es noch zu Nachbeben kann kommen?
Sie müssen sich da vorstellen, dass eigentlich eben, die Spannung wird langsam aufgebaut. Das ist eine Art Gleichgewichtssituation. Und dann durch den Bruchvorgang, oder sind mehrere Meter Verschiebung, wird eigentlich der Gleichgewichtszustand in der Spannung gestört. Und zwar variiert da über das ganze Gebiet, wo das Erdbeben stattgefunden hat. Und jetzt die Erde selber probiert jetzt die Spannungsunterschied wieder auszugleichen. Oder? Und das passiert eben über die Nachbeben. Da wird auch wieder Spannungen werden abgebaut an anderen Brüchen oder am Rand von dieser grossen Verwerfung, wo einfach wieder die Spannung ausgeglichen werden, bis wieder in einen Gleichgewichtszustand geht. Und der Gleichgewichtszustand, bis der erreicht ist, der geht mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Jetzt in einem solchen Gebiet mit so grossen Erdbeben.
Also man kann es nie ausschliessen, dass es jetzt auch von heute noch Nachbeben gibt?
Ja, es kann auch sein, dass eben durch solche Störungen vom Spannungszustand, aber auch andere Segmente auf so eine lange Verwerfung noch können wieder ausgelöst werden.
Donat Fett, danke vielmals für die Informationen. Er ist Seismolog und arbeitet beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich. Er bleibt da bei uns im Studio, ist weiterhin zu Gast und Sie können auch Fragen stellen an ihn. Überhaupt, wenn Sie etwas möchten dazu sagen oder eben Fragen zu Erdbeben haben, studio@drs1.ch, das geht am ringsten. Wir möchten aber gerne von Ihnen wissen, ob Sie schon mal ein Erdbeben gespürt haben. Ob jetzt hier in der Schweiz oder irgendwo im Ausland. Wie ist das gewesen für Sie? Was sind da für Gefühle ob Sie gekommen, wo es plötzlich bebt hat? Haben Sie das überhaupt realisiert, was da passiert? 0848 440 222. Läuten Sie uns an, wenn Sie schon mal ein Erdbeben erlebt haben. Ein kleineres oder vielleicht auch ein grösseres. Auf 0848 440 222.
Thank you. By step, if we never give it up, we might get there.
Es ist 10 vor 10. Sie hören DRS1 mit dem Treffpunkt Erdbeben. Die Bilder aus Haiti, die sind fast omnipräsent in allen Nachrichten. Berichten wir darüber, wie die Lage ist auf Haiti. Und wir reden heute im Treffpunkt über Erdbeben ganz allgemein. Wir haben vorher gehört vom Seismologen Donat Fay, was so ein Erdbeben überhaupt ist, wie es entsteht, was es eben leider kann aus- und anrichten. Und wir haben dann von Ihnen wollen wissen, ja, haben Sie schon mal ein Erdbeben erlebt? Der Ernst Glauser habe ich am Telefon. Er ist zu Bern daheim. Guten Morgen, Herr Glauser.
Guten Morgen, Martina Spiess.
Herr Glauser, Sie haben vor etwa 8 Jahren mal ein Erdbeben erlebt. Wo war das?
Das war in der Türkei. Das war in der Sommerferie, im Hotel, in der Nacht.
Und wie hat das getan? Also, wie haben Sie das gespürt?
Das war ganz sehr schwierig. Das hat doch das so gerumpelt. Wir waren im Bett gewesen, mit Partnerin und ich. Und es war noch kurz Mitternacht. Und auf einmal ist das wie so ein Munger und so ein Grauen und ein Schütteln. Die Decke hat sich so wie schwimmend bewegt. Und ich habe jetzt aber gewusst, das ist ein Erdbeben. Es war ein ganz schwieriges Gefühl gewesen. Also es war ein ungutes Gefühl gewesen, muss ich sagen. Meine Partnerin ist gerade auf und hat gerade richtig zum Bett auf dem Bett gestanden. Und ich habe gesagt, nur mal ruhig, nicht unter die Türen stellen. Das habe ich nicht gehört, dass man an einen Ort her. Und das ist vielleicht, ja, 20 Sekunden, ganz schwierig zu sagen, aber es war unheimlich gewesen.
Das kann man vorstellen. Und hat dann am nächsten Morgen die Leute bei der Hotelrezeption gewusst, dass es ein Erdbeben war? Und ist das auch in den Nachrichten dann gekommen?
Nein, das war natürlich nicht am Morgen gewesen. Das ist dann, es hat eine kleinere Panik gegeben in diesem Hotel. Oder? Die Leute sind voraus.
Ach, sogar?
Ja, ja. Also wir sind dann raus, oder mal in die Rezeption, aber wir haben gesagt, ja, ja, das sind Erdbeben sicher, das Hotel. Das ist kein Problem. Aber es hat dort sehr viele Leute gehabt, die eben eine Zeit lang raus sind und gar nicht mehr ins Hotel
reinkommen. Haben Sie nachher können ruhig schlafen wieder?
Ich habe eigentlich nachher noch ein Glas Wein noch zur Beruhigung. Und dann habe ich ganz gut können schlafen wieder. Ja, weil wir beruhigt sind, weil sie haben mir gesagt, ganz klar, dass das eben, dass das etwa vorkommt. Nicht so stark, aber ich weiß nicht, was Sie dann gesagt haben, in welchem Richterskala es war, etwas über 5, oder? Aber es hat richtig geschüttelt.
Herr Glauser, ich danke Ihnen ganz herzlich, ja, dass Sie angerufen haben. Da haben wir gerade 2-3 Fragen aus dem Gespräch noch, die wir dem Donat Fay, dem Seismolog, noch stellen. Einen guten Tag.
Danke,
Herr Glauser.
Danke.
Ja, Herr Fay, wir haben jetzt gehört, dass der Herr Glauser beschrieben hat, die Decke hat sich wie schwimmend bewegt, so mit Wellenbewegung. Ist das tatsächlich so oder hat man nur den Eindruck?
Also das ist vor allem, hat man den Eindruck, dass das so ist. Dass man irgendwie eben dort auch, dass man selber bewegt wird, hat man das Gefühl, dass einfach das Haus sich verschiebe oder deformiere.
Und unter Türen stehen, hat er noch gesagt, sollte man nicht, hat er mal gehört. Ist das eine Sage oder ist das wirklich, sollte man das nicht?
Gut, man sollte eigentlich sich selber schützen, indem dass man zum Beispiel unter einen Tisch geht oder dass man eben unter eine Tür geht, wo man weiss, dass die Wand trägend ist. Also nicht einfach ein Bachsteinmauer, sondern wirklich eine trägende Wand. Was man nicht machen sollte, man sollte nicht rausspringen, weil in den meisten Fällen tut man dann sich selber gefährden, indem dass man zum Beispiel von Teilen, die runterfallen, von der Hausfassade, dass man von denen getroffen werden.
Aber das ist doch eine natürliche Reaktion, oder? Er hat auch gesagt, das ist Panik, die Leute springen raus, man hat das Gefühl, man muss aus dem Gebäude raus, bevor es zusammenstürzt.
Ja, im Normalfall, wenn es wirklich zusammenstürzt, hat man gar keine Chance, zum rauszukommen.
Danke vielmals für die kurzen Einschätzungen auf das, was uns der Herr Glauser erzählt hat. Der Seismolog Donat Fay ist das gewesen. Und wir gehen gerade weiter zum Werner Steiner aus Tiefenthal. Grüezi, Herr Steiner.
Ja.
Herr Steiner, Sie haben eine Bäckerei und haben im Zusammenhang mit dieser Bäckerei mal ein Erdbeben erlebt.
Jawohl.
Wie ist das gewesen?
Also wir haben irgendwann um 10 Uhr oben angefangen, der Arbeiter und ich. Und meine Frau war noch in der Wohnung oben am Fernsehen schauen. Und wir haben schon gemerkt, also die leeren Bachbleche, die stehen ja so aufrecht in einem Rechen. Und irgendwann hat das irgendwie so ein bisschen geklefelt, haben die Bleche, aber ja, wir haben dem nicht grosse Beachtung geschenkt. Viel mehr haben wir nicht gemerkt. Und plötzlich steht dann meine Frau da an der Bachstube und sagt, was ist jetzt passiert? Ja. Eigentlich nicht, warum? Weil jetzt hat es einen Klapp, so also wie einen Knall gegeben. Und sie hat sie vom Sofa runtergeschüttelt. Und sie hat meint, irgendwie der Ofen sei explodiert oder so. Und da ist, ich sage jetzt, vielleicht 10:30 gewesen oder so. Und dann drauf in den 11-Nachrichten ist dann die Meldung gekommen, dass das Erdbeben die Schweiz geschüttelt hat. Und also, mir ist am strengsten in der Region Basel.
die Region Basel.
Also das ist irgendwie 20, 22 Jahre vielleicht zurück.
Und ah, doch schon lang.
Oder 18 ja. Jahre, irgend so. Also die Stärke weiss ich auch nicht mehr. Und, aber einfach so haben wir es miterlebt. Oder?
Da fragen wir doch gerade unseren Seismologen, ob er noch weiss, um welches Erdbeben ja. das gehandelt hat. Danke vielmals, Herr Steiner, und einen guten Tag.
Auf
Wiederhören. Herr Fee, 22 Jahre vielleicht, also das ist jetzt sehr spontan, ich weiss nicht, ob Sie das einfach können aus dem Ärmel schütteln können, vor allem zu Basel, können Sie sich da erinnern?
Gut, das war wahrscheinlich das Beben von Sirens, das war gerade über der Schweizer Grenze, im Süden von Frankreich, also im Rheingraben, im südlichen Rheingraben zu Frankreich. Und da ich nehme an, dass das Erdbeben war 1981 und da hat etwa so eine Magnitude, kein Bereich von Magnitude 5 und hat ein paar leichte Schäden gemacht im Epizentralgebiet.
Also Basel-Umgebung, dort hat es Schäden gegeben?
Ja. Also Basel selber nicht, aber in der Umgebung von Sirens.
Und das hat man also wirklich dann so gut können spüren bis auf das Tiefental?
Ja, auf jeden Fall. Also so Magnitude 5-Beben, das spürt man fast in der ganzen Schweiz.
Donat Fee, merci vielmal. Er ist noch bei uns. Ihre Fragen auf studio@drs1.ch. Sie können Fragen schicken zum Thema Erdbeben. Und auch in der nächsten Stunde reden wir darüber, was eben so ein Erdbeben alles kann anrichten. Und wir reden auch über andere Erdbebengebiete. Wie lebt man in so einem gefährdeten Gebiet? Wir reden darüber in der nächsten Stunde. Der Treffpunkt auf dem Eis. 9:54 ist es. We'll be right back. Das heisst mit dem Treffpunkt. In diesem Treffpunkt reden wir über Erdbeben. Ganz klar, das, was in Haiti passiert ist, das bewegt und man sieht auch, was es für ein Leid auslöst. Wir haben bei uns im Treffpunkt in der ersten Stunde mit einem Seismolog geredet und er hat uns erklärt, wie so ein Erdbeben entsteht. Und wir wollen jetzt auch wissen, wie man Erdbeben sicher bauen kann und ob man in geförderten Gebieten da auch tatsächlich ein besonderes Augenmerk drauf legt. Der Treffpunkt auf dem Eis, wenn die Erde bebt, am Mikrofon Ladina Spiess.
There's a beautiful sight, you know they call it tomorrow. It's the most beautiful sight that you'll ever see. I know it's only a day away, and it's always in the future, but it's had something to look forward to. That brings me closer to you. Do you remember the time we said we'd love until forever? Till all the stars in the sky drop one by one into the sea.
Freitagvormittag, 8 Minuten ab der 10 ist es. Sie hören den Treffpunkt. zum Thema Erdbeben. Nicht so weit weg von uns, in L'Aquila, in den Abruzzen, in Mittelitalien, hat es vor einem Dreivierteljahr geerdbebnet. In der Nacht vom 5. auf den 6. April war das. Die traurige Bilanz, fast 300 Menschen sind gestorben und 75'000 Leute sind obdachlos geworden. Tausende von Häusern sind total zusammengefallen damals und hat Bewohnerinnen und Bewohner unter sich begraben. Nadja Fischer, Italien-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS, sie sind nicht unmittelbar nach dem Erdbeben dort gsi, aber ein bisschen später in L'Aquila. Welches Bild haben Sie damals angetroffen?
Also, als ich auf L'Aquila reingefahren bin, war mein erster Eindruck, da hat es ja gar keine Trümmer, das wirkt alles normal. Erst auf den zweiten Blick habe ich gesehen, dass die Quartiere gespenstisch leer waren, dass die Häuser überall Risse in der Wand hatten. Häufig, das war auffallend, war der erste Stock zerstört. Also aus physikalischen Gründen hat es auf der Höhe vom ersten Stock die Fassade rausgerissen, sodass man von der Strasse so Badezimmerplättchen und Küchenecken gesehen hat. Das gleiche Bild im wunderschönen historischen Zentrum von L'Aquila, ganz viele herrschaftliche Gebäude mit der schönen Arkaden. Die sind noch gestanden, aber sie sind eben stark beschädigt und einsturzgefährdet gewesen. Es hat natürlich auch Häuser und Gebäude in L'Aquila, die ganz zusammengefallen sind, zum Beispiel das Studentenheim oder ein Teil vom Spital oder dann die Kirche, dort ist die Kuppel zusammengefallen und das Dach. Aber das ist in L'Aquila zumindest nicht die Mehrheit der Häuser gewesen. Anders hat es ausgesehen in der Dörfer rings um L'Aquila, die näher am Epizentrum des Erdbebens waren, die sind zum Teil also ganz am Erdboden gleich gemacht worden.
Schon kurz nach der Katastrophe sind dann auch Stimmen laut geworden, die gesagt haben, dass Erdbebenwarnungen für genau das Gebiet völlig ignoriert worden sind von der Behörde. Im Gegenteil, ein Physiker hat sogar noch eine Anzeige kassiert wegen Panikmache. Weiss man heute, wieso die Behörden damals all die Warnungen in den Wind geschlagen haben?
Also man muss berücksichtigen, dass L'Aquila, dass die Abruzzen die ganze Gegend zu den erdbebengefördersten Zonen von Italien gehören. Vor dem Erdbeben vom 6. April hat es schon monatelang kleine Beben gegeben und auch in der Nacht selber vom Unglück hat die Erde so stark bebt, dass die Bewohner von L'Aquila auf die Strasse gerannt sind. Sie sind dann wieder geschlafen und am 3:30 am Morgen eben von dem starken Beben dann aus dem Schlaf gerissen worden. Also man weiss, dass es in dieser Gegend grosses Risiko gibt von Erdbeben, aber auch die sehr erfahrenen italienischen Erdbeben-Spezialisten, die haben betont, es sei einfach schlicht unmöglich, starke Beben vorherzusagen. Und ich denke auch, dass für Behörden eine unmögliche Aufgabe ist, letztlich zu entscheiden, wenn sie die Bevölkerung warnen sollen oder beruhigen sollen.
Auffällig war ja auch in L'Aquila, dass öffentliche Gebäude eingestürzt sind. Sie haben es vorher gesagt, das Spital haben Sie erwähnt. Wieso das?
Ganz einfach, weil sie schlecht gebaut waren, die Gebäude. Das heisst, die Erdbebennormen, die es natürlich gibt, die sind nicht eingehalten worden. Schlecht gebaut, das heisst, man hat zu viel Sand in Beton gemischt, was natürlich die Stabilität dieser Häuser beeinträchtigt hat. Der grosse Verdacht ist, dass Bauunternehmer, eventuell mafiöse Bauunternehmer, sich bereichert haben, indem sie eben den Beton mit zu viel Sand gestreckt haben. Da laufen Untersuchungen. Die Behörden haben übrigens auch in den Trümmern Beweismaterial gesammelt nach dem Beben, wo sie in einem Depot gelagert haben. Und das Depot hat man x-mal gezügelt, weil man Angst hatte, dass obskure Gestalten das Beweismaterial stehlen könnten. Also das ist das eine. Das andere ist, dass offenbar auch die Behörden nicht immer wollen oder können die Erdbebennormen einhalten. Das zeigt das Beispiel von der Präfektur, von einem historischen Gebäude im Zentrum. Das Gebäude ist zusammengefallen, obwohl es vor dem Erdbeben aufwendig saniert worden ist, aber offenbar nicht aufwendig genug. Die Behörde hat gesagt, sie hätten das Geld nicht gehabt, um wirklich Erdbeben sicher zu sanieren.
Ja, und von diesen Machenschaften haben natürlich die Betroffenen sicher auch erfahren. Haben Sie können mit den Leuten aus L'Aquila dann auch reden?
Ich habe mit Leuten geredet, da kann man sagen, unabhängig von der politischen Haltung, in Italien ist ja immer sehr viel Polemik, unabhängig aber von der politischen Couleur, sind alle einer Meinung gewesen, sie sind sehr zufrieden gewesen mit der Soforthilfe. Das ist dort auch immer noch im Zentrum gestanden. Also Obdachlose sind innerhalb von 24 Stunden, haben sie ein Dach über dem Kopf gehabt, sei ein Zeltdach oder sie sind in einem Hotel untergebracht worden. Alle Leute sind sehr dankbar gewesen für das, was der italienische Zivilschutz geleistet hat. Der ist auch sehr erprobt in so Feuerwehrübungen in Italien und ist wirklich auch effizient, das muss man sagen. kritischer sind die Leute beim Wiederaufbau. Die Regierung hat nämlich nicht nur angefangen, nach japanischem Vorbild so Holzprovisorien zu bauen, also stabile Holzhäuschen, die man dann aber wieder abbaut, wenn die Gegend, die zerstört worden ist, wieder aufgebaut ist. Die Regierung von Silvio Berlusconi hat eben auch angefangen, fixe erdbebensichere Häuser rund um L'Aquila zu bauen. Also Holzhäuser, die auf einer Betonplatte stehen, wo darunter Stossdämpfer sind. Das ist einerseits sicher ein Segen für alle die Familien, die da dann einziehen können, weil die Häuser eben komfortabler und grösser sind wie so Holzprovisorien. Aber es ist eben auch der grosse Kritikpunkt, weil die Leute sagen, jetzt entstehen neue Trabantenstädte quasi rings um L'Aquila, fixe Trabantenstädte, die werden bleiben, aber im Zentrum von L'Aquila selber passiert nichts. Man hat Angst, dass das Zentrum, das ja auch das Herz von einer ganzen Gegend ist, für immer wird tot bleiben. Und die Häuser, ganz viele stehen immer noch leer, sind immer noch kaputt dort, und das ist umso schlimmer, als es jetzt sehr kalt ist im Winter in dieser Bergregion. Und als natürlich, wenn das Wasser in die zerstörten Häuser reinläuft und dort gefriert, noch weitere Schäden anstellen.
Nadja Fischer, Sie haben uns jetzt gerade geschildert, so von den baulichen Massnahmen. Was hat das Erdbeben für L'Aquila sonst noch für Folgen gehabt? Was hat es immer noch für Folgen?
Also ich denke, gerade baulich ist natürlich wahnsinnig wichtig, sich zu fragen, was hat man für Konsequenzen daraus gezogen. Und dort kann man sagen, dass man, wenn die öffentliche Hand baut, jetzt kann davon ausgehen, dass in Zukunft wirklich den Normen entsprechend erdbebensicher gebaut wird. Es herrscht auch feste Wille zumindest, dass öffentliche Gebäude, die zerstört worden sind, jetzt fachgerecht saniert werden. Man hat übrigens auch Anti-Mafia-Staatsanwälte in der Brutze geschickt, die sollen kontrollieren bei so öffentlichen Bauvorhaben, dass ja nicht die Mafia, man hat vor allem Angst, dass die neapolitanische Camorra dort einen Fuss reintun in diese Bauvorhaben. Also das will man auf alle Fälle kontrollieren, probieren, verhindern, weil sonst natürlich wieder die Gefahr und das Risiko könnte bestehen, dass schlecht gebaut wird. Das grosse Fragezeichen, denke ich, ist aber, was die Privaten machen. Ein Haus neu erdbebensicher zu bauen, das ist das eine, das ist teuer. Aber ein bestehendes Haus umzubauen und sicher zu machen, das ist so teuer, dass es die finanzielle Möglichkeit von ganz vielen übersteigt. Man muss wissen, da Brutzen, das ist keine reiche Gegend. Und darum ist es im Moment offen, ob die Abruzzeser trotzdem Schrecken in den Knochen ihre Häuser wirklich auch so werden umbauen, dass sie einem möglichen anderen Beben würden standhalten.
Danke vielmals, Nadja Fischer, Italien-Korrespondentin für Schweizer Radio DRS. Wir reden mit einem Bauingenieur in ein paar Minuten über erdbebensicheres Bauen. Und da einfach auch nochmal der Hinweis, Gebäude, die zusammenstürzen wie Kartenhäuser bei einem Erdbeben, heisst für die Menschen, die es miterleben, dass sie eben ihr Zuhause verlieren, dass sie auch ihr Hab und Gut verlieren. Sie können helfen im Zusammenhang mit Haiti. Glückskette sammelt. Das Postkonto ist 10-15.000-6 mit dem Vermerk Haiti. Making believe that you still love me. It's leaving me alone and so blue. Still I'll always dream I'll never own you. Making believe it's all I can do. Can hold thank you. Das ist der Treffpunkt auf dem Eis. 20 ab 10 ist es, Freitag vormittags, Erdbeben zu Haiti. Das beschäftigt ist auch Thema bei uns im Treffpunkt. Das heisst, wir reden vor allem über Erdbeben. Haiti selber ist dann nächsten Donnerstag am 21. Januar im Zentrum, auch im Treffpunkt, wenn wir den nationalen Sammeltag von der Glückskette haben. Die Intensität auf Haiti von dem Erdbeben ist etwa bei 8 oder 9 gelegen. Das heisst, Gebäude fallen zusammen, auch schlecht, eben vor allem schlecht gebaute Gebäude. Und natürlich in einem Land wie Haiti ist Erdbeben sicher das Bauen nicht unbedingt das Thema. Der Yves Monde ist diplomierter Bauingenieur ETH, arbeitet bei Basel und Hofmann als Erdbebenspezialist. Yves Monde, wir haben jetzt das gehört, auch vorher das Gespräch von Nadia Fischer in Italien, das Erdbeben sicher bauen. Gerade Abruzzen, wo ein Gebiet ist, wo etwa die Erdbeben gibt, wo man gewusst hat, das ist ein gefährdetes Gebiet. Kann man denn überhaupt 100% sicher Erdbeben sicher bauen? Ist das möglich?
Guten Morgen, Frau Spiez. Ja, das kann man. Man tut aber auch in der Schweiz eigentlich erst seit etwa 1990 angefangen, Erdbeben sicher zu bauen. Es gibt dabei eigentlich zwei Stufen vom erdbebensicheren Bauen. Die erste Stufe, das ist Tragsicherheit. Da schaut man oder stellt sicher, dass das Gebäude bei einem Erdbeben nicht einstürzt und damit keine Personen gefährdet werden. Das ist einmal das Wichtigste. Das ist in der Schweiz heute Normanforderung an alle Neubauten. Die Tragsicherheit verhindert aber nicht, dass Schäden am Gebäude entstehen können, die man nach dem Erdbeben nachher beheben muss. Aber eben, man verhindert, dass das Gebäude einstürzt.
Und man kann gleich noch drin wohnen dann?
Genau, man kann vielleicht in gewissen Fällen muss man dann das Gebäude abrissen, in Extremfällen, aber in den meisten Fällen kann man vermutlich das Gebäude wieder flicken. Jetzt gibt es eine zweite Stufe und das ist Gebrauchstauglichkeit. Das sind spezielle Gebäude, die nach dem Erdbeben funktionstüchtig bleiben sollen. Das ist heute in der Schweiz die Normanforderung für wichtige Infrastrukturbauten. Das heisst Spitäler, Gebäude von den Einsatzkräften, Polizei, Feuerwehr, aber auch Einrichtungen mit grosser Gefährdung für die Umwelt, also Chemieanlagen etc.
Tragsicherheit, nehmen wir doch das gerade als erstes. Was heisst das von den baulichen Massnahmen her? Wie muss man das machen, dass es dann wirklich tragsicher ist?
Das heisst, man muss bei einem Gebäude nicht nur die vertikalen Lasten abtragen können, sondern auch Horizontalkräfte. Also das Erdbeben ist im Prinzip, einfach gesagt, nicht viel anders als eine Windeinwirkung, eine horizontale. Sie ist einfach stärker. Das heisst, man muss Gebäude ausstiffen durch ausstiffende Elemente. Das sind in der Schweiz im Allgemeinen Stahlbetonwände, die vom obersten Geschoss bis ins Untergeschoss vertikal durchlaufen und das Gebäude ausstiffen.
Und bei den Gebäuden oder Gebrauchstauglichkeit, wie Sie es gesagt haben, da braucht es natürlich noch einiges mehr, nehme ich jetzt mal an.
Genau. Da braucht es eventuell ein bisschen mehr von diesen ausstiffenden Elementen oder stärkere, um die Verformung vom Gebäude klein zu behalten. Aber viel wichtiger, es müssen die gesamten nicht tragenden Elemente in den Gebäuden, Zwischenwände, abgehängte Decken, Einrichtungen, vielleicht auch grosses Mobiliar, das muss so gesichert sein, dass das Erdbeben nicht beschädigt wird, sodass es die Funktion nachher vom Gebäude weiter gewährleistet.
Was sagen Sie als Bauingenieur dazu, das, was wir gehört haben von Italien, dass nachher Erdbeben sicher gebaut worden ist, Holzhäuser auf einer Betonplatte und ohne Stossdämpfer? Gibt es das in der Schweiz auch?
Das ist in der Schweiz eine Methode, die selten angewendet wird, weil die Isolierung vom Gebäude auf Dämpfer, das wird vor allem im Gebiet mit sehr hoher Erdbebengefährdung gemacht. Es gibt in der Schweiz ein Beispiel, wo das gemacht worden ist, das ist das Feuerwehrgebäude, das alte Feuerwehrgebäude in Basel, das hat man auch auf Stossdämpfer gesetzt.
Ja, jetzt reden wir hier über erdbebensicheres Bauen. Donat Fee als Seismolog, braucht man das in der Schweiz wirklich?
Ja, auf jeden Fall braucht man das. Also noch einmal zurück auf das Gefährdungsniveau in der Schweiz. Das ist also im Wallis ähnlich hoch wie in Haiti selber.
Im Wallis?
Ja. Also,
das ist das Gebiet, das am meisten gefährdet ist.
Und man hat in der Schweiz ungefähr alle 100 Jahre ein Erdbeben mit Magnitude 6 oder grösser. Und das sind wirklich dann Erdbeben, die das Potenzial haben, kleinräumig, sehr grosse Schäden oder auch Einstürze von Gebäuden verursachen. Und sagen wir, eben wie der Herr gesagt hat, ist es so, dass man eigentlich erst seit den 90er Jahren wirklich gute Baunormen haben und die dann auch wirklich angewandt werden. Das heisst, 90% von der Bausubstanz in der Schweiz ist einfach nicht ausgerichtet auf solche Erdbeben von der Magnitude 6 oder grösser.
Sie sagen, alle 100 Jahre kommt das vor. Jetzt, wenn ich aber an Basel denke, das war eines der schlimmsten Erdbeben gewesen, 1356. Aber da war ja nicht alle 100 Jahre jetzt so ein massives Erdbeben gewesen.
Nein, das ist sehr ein Spezialfall bei der Region Basel. Das ist so ähnlich wie der WHIT, oder? Man hat dort 1356 ein sehr grosses Erdbeben gehabt, im Bereich Magnitude 6,6, 6,7. Und dann hat man ein Nachbeben gehabt über die nächsten 200, 300 Jahre. Und seit 300 Jahren ist es ruhig. Das ist also sehr ähnlich wie Haiti, wo man das letzte grosse Erdbeben auf dieser Zone, wo sie jetzt auftritt, ist, 1770 gehabt. Das heisst, die Erdbeben, die treten nicht alle 30 oder 40 oder 100 Jahre auf einem solchen Bruch, sondern eben mit sehr grossen Wiederkehrperioden.
Da hat man gar nicht damit rechnen, dass es auf Haiti ein Erdbeben gibt.
Ja, da gibt es eben die normale Gefährdungsanalyse, die man eben für die Baunormen anwendet. Das heisst, wir schauen die Modelle an, die Wahrscheinlichkeit nicht mit der Zeit ändert. Und jetzt ist es aber so, dass man eben in solchen Zonen, wo es eigentlich klar ist, dass man sehr grosse Verwerfung hat, tut sich die Verwerfung quasi aufladen. Also diese Verwerfung hat einen gewissen Zyklus. Das heisst, es kann je nachdem nach der Plattenverschiebung gegeneinander, kann es 50 Jahre gehen, es kann 100 Jahre gehen, oder es kann 1000 Jahre gehen. Und scheinbar ist eben dort Haiti, gibt es eine Arbeit darüber, dass eigentlich der Bruch nahe am Ende vom seismischen Zyklus war. Also da gibt es wirklich Modelle, moderne Modelle, wo man dann auch so neue Sachen in die Gefährdungsanalyse reinbringen
kann. Yves Mandet, wie wichtig ist für Sie als Bauingenieur das, was der Donat Fay im Schweizerischen Erdbebenzentrum macht?
Das ist eigentlich die Grundlage für uns. Also wenn wir ein Gebäude, wenn Erdbeben sicher auslegen, dann brauchen wir vom Erdbebendienst, von der Gefährdungsseite, brauchen wir die notwendigen Informationen, damit wir wissen, an welcher Stelle in der Schweiz wie stark das Erdbeben auftreten
kann. Sie haben gesagt, Donat Fay, in der ersten Stunde, die Gesellschaft habe versagt. Man habe auch mit der Prognose versagt von seismologischer Seite auf Haiti. Kann das da auch passieren?
Also, wir machen da eigentlich das Beste, was wir machen können, oder? Wir haben eigentlich unsere Forschung zielt wirklich darauf aus, dass wir unsere Modelle verbessern. Oder dass man nicht nur, sagen wir, die zeitunabhängige Gefährdungsanalyse macht, sondern dass man auch versucht, solche Gebiete zu sehen, wenn sie sich langsam nähert an einem so grossen Erdbeben. Das ist natürlich Forschungsbereich, oder? Mhm. Forschungsbereich heisst immer, dass man da viel mehr investieren in Beobachtungssysteme, das sind Seismometer, da können andere Beobachtungssysteme sein. Und dass wir unsere Modelle probieren zu verbessern. Meine, das Ziel wäre natürlich, wenn man einen Erdbebenbruch sehen könnte, dass er sich melden würde, kurz bevor dann wirklich, bevor das grosse Beben auftritt. Das wäre eigentlich das Ziel, wo wir in der Seismologie haben.
Jetzt gibt es ja einen Erdbebensimulator an der ETH auch. Was bringt der für Erkenntnisse jetzt in der Forschung?
Nein, das ist eigentlich nicht eine Erkenntnis für die Forschung, dieser Erdbebensimulator, sondern das ist eigentlich mehr für die Öffentlichkeit, um einen Eindruck zu bekommen, was ein Erdbeben überhaupt bedeutet. So ein Gefühl bekommen für was für Verschiebungen das hat. Wenn Sie von dem Simulator reden, wo wir jetzt im Museum an der ETH installiert haben, es gibt noch einen zweiten Erdbeben-Simulator, der ist in der Baudynamik ist der, und dort tut man testen, zum Beispiel, wie sich gewisse Mauerwerke und gewisse Wände unter Erdbebenwirkung verhalten, indem dass man eben die Bauweise verbessert oder auch das Material, das verwendet wird, verbessert.
Und das ist natürlich wieder interessant für Sie als Bauingenieur, oder? Dass man das kann wirklich schauen kann bei so einem Simulator, wie denn die Wände sich verhalten, wie das tut.
Genau. Das wird an der ETH gemacht, in der Bauhalle, im Institut für Baustatik und Konstruktion. Dort werden Bauelemente, eben die Wertigkeit, die Tragelemente, die wir für das Erdbeben brauchen, die werden dort getestet und verbessert. Und es wird geschaut, welche Materialien man wie miteinander kombinieren muss, damit man eine gute Erdbebensicherheit gewährleisten kann.
Wenn wir von erdbebensicherem Bauen reden, dann reden wir auf einem Niveau, wo ich jetzt sage, schweizerisches Niveau, wo die Leute Geld haben zum Bauen, gerade auch öffentliche Gebäude. Herr Mandet, was sagen Sie zu dem in Haiti? Wie soll man dort bauen? Was ist dort jetzt ganz wichtig im Wiederaufbau, dass, wenn es zu Nachbeben oder weiteren Erdbeben kommt, dass das eben nicht mehr passiert, was jetzt passiert ist mit dieser Zerstörung?
Man muss vor allem darauf schauen, dass man konstruktive Details richtig macht. Also Die haben ja häufig dort auch, sag ich jetzt mal, ein-, zweigeschossige Gebäude. Und bei denen braucht es nicht so viel wie bei einem 5-, 6-geschossigen Gebäude, um das Erdbeben sicher zu machen. Aber es kommt auf Details drauf an. Es kommt darauf an, dass man steife Geschossdecken hat, dass man vor allem das ganze Gebäude miteinander verbindet. Und dass es quasi nachher als Einheit wirkt und nicht, dass jede Wand für sich während dem Erdbeben sich unterschiedlich verhaltet.
Danke vielmals. Das ist der Yves Mandet. Er ist diplomierter Bauingenieur ETH, arbeitet bei Basel und Hofmann als Erdbebenspezialist auch. Der Donat Fee haben wir gehört, Seismolog beim Schweizerischen Erdbebendienst. Sie bleiben noch, weil kurz vor den Elfen tun wir Ihre Fragen beantworten zum Thema Erdbeben. studio@dereseis.ch. Das ist unsere Adresse für Ihre Fragen.
Di andare, non sento di doverti spiegare, aggiungimi a quei sogni che non vuoi più ricordare, ma ti seguo. A te la mia curiosità, le cose in cui non oso sperare, tu pensa a costruire un'anima su cui poter sopravvivrai al bisogno di certezze, se ti abbandonerai al mondo intorno a te, se sarai forte della tua dolcezza, passerà. Chiederti perché, ma domani passerà, passerà. Conserva quelle dolci lacrime per giorni che ti sembrano amari. Ma la bellezza libera ti sorprenderà, sopravvivrai al bisogno di certezze, se ti abbandonerai al mondo intorno a te. Se sarai forte della tua dolcezza, passerà l'infelicità. Non chiederti perché, ma domani passerà, passerà. E te ormai per me di andare, non sento di doverti spiegare.
Treffpunkt auf dem Eis. Erdbeben. Erdbeben sind so alt wie die Erde selber. Immer wieder trifft es Menschen enorm hart, wenn sie ein Erdbeben erleben. Bam, Iran, damals am Stephanstag 2003, L'Aquila in den Abruzzen. Wir haben am Anfang von der Italien-Korrespondentin etwas gehört. Dreiviertel Jahr ist jetzt das her. Und traurige Aktualität, Haiti, Inselstaat im westlichen Teil von der Karibik, Insel Hispaniola. Am nächsten Donnerstag gibt es einen nationalen Sammeltag und einen Treffpunkt dazu, wo es dann um die Menschen auf Haiti geht. Wir hoffen, dass wir bis dann auch mehr und genauere Meldungen aus Haiti haben. Wir wollen mehr über Erdbeben und über das Erdbebengebiet wissen im heutigen Treffpunkt, auch am Beispiel von Kalifornien. Und da drehen wir die Zeit einmal zurück miteinander. 18. April 1906, The Big One in San Francisco. Eine der grössten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA. Beben und Feuer, 3000 Menschen kommen ums Leben. Ausgelöst worden ist das Beben durch einen Bruch in der sogenannten St. Andreas-Verwerfung, eine Spalte, die durch ganz Kalifornien läuft. The Big One ist also über 100 Jahre zurück, der Graben ist geblieben. Und immer wieder kommt es zu kleineren Erdbeben in San Francisco und Umgebung. Gerade vor kurzem, am 9. Januar, hat es bebnet. So ist es bei uns in den Medien gemeldet worden. Ich habe mit dem Max Ackermann geredet. Er ist seit 3 Jahren für Schweizer Radio DRS in San Francisco und habe ihn gefragt, ob man das Beben am 9. Januar auch wirklich gespürt hat.
Also ich selber habe es überhaupt nicht gespürt, weil ich fast 3000 Kilometer weg war auf einer Reportagereise. Aber ich habe dann auch das gelesen in der Zeitung, ich habe meiner Frau gerade angerufen, aber sie hat auch gesagt, gar nichts hat man gespürt. Und nachher habe ich dann herausgefunden, das Epizentrum ist doch recht weit weg gewesen. Und manchmal habe ich das Gefühl, außerhalb von San Francisco in Europa sogar, würde man das mehr registrieren, weder in San Francisco selber.
Überhaupt wird viel geschrieben über Erdbeben in und um San Francisco. Auch Wissenschaftler haben ja jetzt ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit vom nächsten Big One in San Francisco etwa 25 bis 30 Jahre bei einer Wahrscheinlichkeit von 62% liegt. Weiss man das in San Francisco? Ist das bei den Leuten im Bewusstsein?
Ja, schon. Es gibt in den Zeitungen jeden Tag kommt eine Erdbebenkarte. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Und es schüttelt auch fast jeden Tag ein bisschen, aber eben so wenig, dass man das gar nicht selber merkt. Aber ja, man lebt mit dem Bewusstsein. Aber auf der anderen Seite sind das halt Zahlen. Ich habe auch schon ganz andere Zahlen gehört, wo von einer 99%igen Wahrscheinlichkeit geredet haben. Aber schlussendlich sind das Zahlen und man kann ja nicht einfach erstarren vor Angst und einfach warten, bis der Big One kommt, sondern man muss auch leben.
Sie haben die Erdbebenkarten erwähnt, die in den Zeitungen abgedruckt wird. Gibt es irgendwie sonst noch Massnahmen? Also ich stelle mir jetzt irgendwelche Notfallübungen oder regelmäßige Alarmtests vor.
Nein, also Übungen gibt es nicht. Es gibt auch nicht irgendeinen Schutzraum, wo ich jetzt wüsste, wo ich hingehen müsste. Es gibt auch regelmässig Probealarm, aber es ist ein bisschen wie in der Schweiz. Die Sirene geht ab und niemand kümmert sich darum. Aber was natürlich schon passiert, ist, es gibt laufend bauliche Massnahmen, also die Wolkenkratzer, die Hochhäuser, die sind sogenannt erdbebensicher gebaut. Gerade jetzt wird Bay Bridge, das ist die Brücke, die von San Francisco über auf Oakland geht, die wird verstärkt, die wird erdbebensicher gemacht. Auch Golden Gate Bridge ist eine Erdbebenverstärkung für Erdbeben immer ein Thema. Da wird dauernd dran gebaut. Und als das nötig ist, zeigt ja, vor 20 Jahren hat es ein grösseres Erdbeben gegeben in San Francisco. Dort ist ein Teil von der Bay Bridge eingestürzt und es hat auch mehrere Tote gegeben.
Dann gibt es ja auch Leute, die recht nahe von dem Andreas-Graben leben, der quer durch Kalifornien durchgeht. Ist das nicht ein bisschen eine spezielle Wohnlage?
Schon eine spezielle, aber eben auch eine sehr schöne. Und die Leute sagen auch mit einem gewissen Recht, an anderen Orten ist es sehr viel gefährlicher. Also im Mittleren Westen gibt es Tornados und Blizzards. Im Mississippi-Tal gibt es Überschwemmungen. Sogar in Südkalifornien ist es wahrscheinlich gefährlicher in diesen Gegenden mit dürrem Busch und Wald zu wohnen, wo es regelmässig die Waldbrände gibt und die Häuser abbrennen, weder halt im sogenannten Erdbebengebiet, wo es aber vielleicht in 10, in 20, vielleicht aber auch in 200 Jahren dann einmal festschütteln.
Dann verstehe ich das also richtig, wenn man jetzt das so hört. Das ist im Bewusstsein der Menschen in Kalifornien, in San Francisco, die Gefahr der Erdbeben, aber die nehmen das recht pragmatisch.
Ja, auch zwungenermassen. Man muss halt leben. Und wie gesagt, an anderen Orten ist es auch gefährlich, vielleicht noch gefährlicher. Aber Erdbeben gehört zur Geschichte von San Francisco. Das ist mir bewusst worden. Letzte Woche ist eine Frau gestorben mit 107 Jahren alt. Und das ist die letzte, ganz sicher eine von den letzten Augenzeuginnen gsi, wo noch das grosse Erdbeben von 1906 erlebt hat. Und das ist sehr stark in den Köpfen und in den Herzen der Leute hier verankert. Und es gibt auch jedes Jahr gibt's eine Gedenkveranstaltung. Dort hat es ja Tausende von Toten gegeben und grosse Teile von der Stadt sind abbrennt. Also bei so Ereignissen, da kommt dann halt die Angst und da von Erdbeben schon wieder führen.
Leben in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Max Ackermann ist das gsi aus San Francisco. Und vor den Elfen wollen wir noch einen Teil von diesen vielen, vielen Fragen, die wir bekommen haben. Merci vielmals für alle Mails, die Sie uns geschickt haben. Einen Teil davon werden wir noch beantworten mit den beiden Spezialisten hier bei uns im Studio, dem Bauingenieur und dem Seismolog.
Blue eyes, baby's got blue eyes. Like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the far away, and I say, blue eyes holding back the tears, holding back the pain. Baby's got blue eyes, and she's alone. Again, blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear blue sky, watching over me.
12 Minuten vor 11. In dieser sei es mit dem Treffpunkt Thema Erdbeben. Ganz ein Haufen Fragen von Hörerinnen und Hörern sind bei uns im Studio-Mail reingekommen. Danke vielmals. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass wir nur einen Teil davon können beantworten. Martina Schneider, Produzentin von dieser Sendung, hat eine Auswahl getroffen. Martina, was sind denn so für Fragen reingekommen?
Ganz verschiedene. Zum Beispiel das vom Max Diesler aus Dornach, das Mail ist gekommen. Und er fragt, wie steht es mit der Erdbebensicherheit von Holzhäusern in Elementbauweise im Vergleich zu Massivbauweise? Also die Frage an Ingenieur.
Also grundsätzlich kann man sagen, man kann eigentlich mit fast allen Bauweisen erdbebensicher bauen. Das heisst nicht nur mit Massivbau, sondern eben auch mit Holzbauweise, Elementbau. Dort ist einfach wichtig, dass die einzelnen Elemente gut miteinander verbunden sind.
Was heisst das eigentlich preislich? Also ist das nicht enorm teuer, wenn man dann sagt, jetzt will man erdbebensicher bauen oder auch umbauen?
Also wenn man einen Neubau will machen, dann muss man das Erdbeben einfach vom Beginn weg von der Planung mit einbeziehen. Und wenn man das macht, dann hat man nachher für ein erdbebensicheres Gebäude Mehrkosten im Bereich von 0, also keine Mehrkosten, bis vielleicht 1-2%. Bei den Umbauten ist es dann vielleicht ein bisschen mehr. Dort macht es am meisten Sinn, wenn man die Erdbeben ertüchtigt und gleichzeitig mit einem grossen Umbau oder mit einer Sanierung vom Gebäude macht. Dann ist es so im Bereich 5-15% von der Umbaukosten.
Gehen wir weiter mit Hörermails.
Wir haben nochmals ein Mail bekommen von Pascal Neff aus Buchs im Kanton Zürich. Und sie sagt, warum sind Erdbeben oft oder fast immer in der Nacht? Gibt es da dafür eine Erklärung?
Das ist gerade die Frage für den Seismolog, den Donat Fee.
Gut, eigentlich treten die Erdbeben am Tag und in der Nacht etwa gleichmäßig auf. Was natürlich in der Nacht ist, dass viele Leute liegen, schlafen, die Erdbeben besser fühlen. Und darum entsteht der Eindruck, dass vielleicht in der Nacht mehr Erdbeben da sind als am Tag.
Dann das Mail vom Enzo Molinari aus Emmenbruck. Er fragt, wäre es grundsätzlich denkbar, dass ein sehr schweres Erdbeben eine Kettenreaktion auslösen würde bei den geologischen Platten und damit grössere Regionen, sogar ganze Erdteile, könnten betroffen sein?
Ja, da hat sich jemand sehr Gedanken gemacht über das Thema. Herr Fee, was meinen Sie dazu?
Es gibt schon die ganz grossen Erdbebenbrüche, die man zum Beispiel im Himalaya sieht oder in China. Und das sind Bruchzonen so gross wie Sumatra, so 1000 Kilometer Bruchlänge. Und wenn natürlich solche Erdbeben passieren, dann sind ganze Kontinente betroffen. Und weil man natürlich da auch von Entwicklungsländern redet, sind natürlich sehr grosse Städte betroffen, die gleichen Probleme haben, wie wir jetzt sehen, in Port-au-Prince.
Gehen wir weiter. Was ist noch eine Frage?
Eine Frage vom Luciano Fasola aus Schönegrund im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Was ist eigentlich für Gebäude gefährlicher, horizontale oder vertikale Bewegungen?
Also gefährlicher sind die horizontalen. Und zwar aus dem Grund, weil vertikal tut man das Gebäude immer bauen, dass es die vertikale Lasten kann abtragen kann, weil die sind immer vorhanden. Also das Gewicht vom Gebäude ist immer vorhanden. Die horizontale Einwirkung wie Wind und insbesondere Erdbeben, die treten ja nur in einem bestimmten Zyklus auf. Erdbeben können eben nur alle 200 Jahre mal auftreten.
Man sieht schon, also Gebäude ist ein grosses Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, es würde auch gerade dazu passen, die Frage von Wolfgang Debrunner, der an das Gebäude erinnert, in Dubai 820 Meter, der Bursch, der gerade eingeweiht worden ist. 800 Meter Höhe, was kann da passieren bei einem starken Erdbeben?
Also Hochhäuser, die sind meistens besser geschützt gegen Erdbeben. Der Grund dafür ist, dass aber eine Höhe von, sage ich jetzt einmal, 100 Meter oder höher, dann der Wind maßgebend wird für die Bemessung vom Gebäude. Und damit können dann die Gebäude schon rein durch die Windbemessung sehr starke Erdbeben aufnehmen.
Wir haben nochmal ein Mail bekommen von der Margrit Rüffe. Und das ist eine Frage, die an Donat Fee geht, an Seismolog. Sie schreibt, sie hätte zwei Erdbeben erlebt. Das eine hätte sie wellenförmig erlebt, 1975, 76 und 1987. Mehrere Wochen war sie dort auf Rhodos, auf einer Insel. Also, und dort hat es geschüttelt. Das war ein ganz anderes Empfinden gewesen. Wo liegt der Unterschied?
Da hängt wahrscheinlich davon ab, dass dass sie in verschiedenen Distanzen war. Also immer ganz nahe beim Erdbeben ist, dann hat es vor allem hohe Frequenzen im Signal. Das heisst, es rüttelt auch. Und wenn man weiter weg ist, dann ist das mehr so eine sanftere Bewegung, weil die hohen Frequenzen sind rausgefiltert von der Erdkruste.
Das letzte Mail von der Heidi Gysi aus Basel. Und sie hat fast ein bisschen ein Rätsel gemacht. Sie sagt, haben Sie gewusst, dass man zu Nacht seine Schuhe vor das Bett stellen sollte? Unser Seismolog könnte es sicher beantworten, warum das so sei. Also fragen wir ihn.
Da geht es darum, wie man sich selber kann schützen vor Erdbeben. Und zwar sollte man eben, wenn man geht schlafen, sollte man nicht an einem Ort schlafen, wo vielleicht der Fernseher über dem Bett ist, weil der könnte einem auf den Kopf fallen. Und dass man Schuhe vor dem Bett hat, ist eigentlich, weil wenn ein Erdbeben stattfindet, dann werden alle Scheiben splittern. Das heisst, der Boden wird mit Splittern überseit sein. Und wenn man dann Schuhe hat, vermeiden wir eigentlich, dass man sich an diesen Splittern verletzt.
Aber nicht in der Panik vorausrennen, das haben wir auch gelernt.
Ja, genau.
Danke vielmals, Donat Fehr ist Seismolog und der Bauingenieur der Yves Mandet sind bei uns im Studio gewesen. Mailfragen zusammengefasst hat Martina Schneider. Das war unser Erdbeben-Treffpunkt gewesen und denkt Sie dran, nächsten Donnerstag, nationaler Sammeltag von der Glückskette. Es ist schon über 1 Million Franken zusammengekommen. Wenn Sie jetzt schon spenden wollen, können Sie das auf Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Haiti. 10-15.000-6, der Vermerk Haiti. Am 21., also nächsten Donnerstag, gibt es dann auch den Treffpunkt zum Thema Haiti und wir hoffen, dass wir dann auch aktuelle Meldungen aus Haiti haben. Dann ab den 11. informiert das EDA über die aktuelle Lage in Haiti. RS4 News überträgt die Pressekonferenz live und im Tagesgespräch am 1, hier auf dem 1. Er ist zu Haiti aufgewachsen, lebt seit Mitte 60er Jahre im Freiburgischen, Stichter, Lokalpolitiker und ehemaliger Hilfswerkleiter, der Charles Ridoré. Susanne Brunner redet mit ihm über die jüngste Tragödie in seinem Heimatland. Das im Tagesgespräch am 1 hier bei uns auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.